Schönen guten Tag, heute zu einer besonderen Folge von Follow the Rechtsstaat. Wir haben ja in der Vergangenheit verschiedentlich das Thema Zivilprozess und Zivilprozessreform hier gehabt in diesem Jahr und wir schließen diese kleine Sonderreihe dann für das Jahr 2025 jedenfalls erst einmal ab mit einem Gespräch mit einem Anwaltskollegen, den ich jetzt begrüße. Schönen guten Tag, Herr Berth.
Schönen guten Tag nach Karlsruhe. Was für ein geeigneter Ort, um diesen Podcast aufzunehmen.
Genau, da befinde ich mich heute allerdings, damit kein Missverständnis eintritt, nicht, weil ich morgen ein Amt beim Bundesverfassungsgericht antrete oder beim Bundesgerichtshof einen Auftritt habe, sondern aus ganz rein privaten Gründen nehme ich das heute hier aus Karlsruhe auf. Und Peter Berth sitzt in Aschaffenburg an der Grenze von Hessen und Bayern und ist Partner der Kanzlei Rimon mit Sitz in Frankfurt, hat 30 Jahre Berufserfahrung, hauptsächlich in internationalen Großkanzleien auf der Uhr, wenn ich das so sagen darf, und gehört zu unter den Anwaltskollegen eigentlich zu denjenigen, die sich so intensiv wie wenige andere auch gerade in den letzten Jahren mit dem Thema Zivilprozessreform befasst hat. Was ist reformbedürftig? Er gehört im Gesetzgebungsausschuss ZPO an, das DAV, also da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, und auch einer Reformkommission, die ein paar Jahre lang getagt hat und deren Ergebnisse unter anderem auch in den Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot eingeflossen sind. Und vielleicht fangen wir mal damit an, Herr Berth. Vielleicht berichten Sie mal kurz für diejenigen, die davon vielleicht nicht so viel gehört haben, was das für eine Reformkommission war und ja, was von den Ergebnissen der Reformkommission sich jetzt im Koalitionsvertrag wiedergefunden hat.
Ja, sehr gerne. Die Reformkommission hat leider nicht mehrere Jahre getagt, sondern nur ein gutes halbes Jahr. Vielleicht wäre es eine gute Idee, eine Reformkommission zu haben, die etwas länger tagte, um eine breitere, gerade auch empirische Grundlage für eine Reform zu schaffen. Wir haben eigentlich im zweiten Halbjahr 2024 getagt und haben Anfang 2025 einen Abschlussbericht vorgelegt, den ich zur Lektüre nur empfehlen kann, schlanke 240 Seiten. Die Reformkommission war Deutschland typisch föderal besetzt, unter der Federführung eines A-Landes, Hamburg, eines B-Landes, Bayern und des Bundesjustizministeriums. Und ich glaube, wir waren 5 Anwälte dort in diesem Gremium und sahen uns einer Phalanx von etwa 35 bis 40 Justizjuristen gegenüber, flankiert noch von einer Handvoll Professorinnen und Professoren. Ich glaube, was interessant ist an der Genese dieser Reformkommission, ist, dass diese Reformimpulse schon 2019, 2020 aus der Justiz kamen. Es wurde damals eine Arbeitsgruppe der OLG-Präsidenten eingesetzt. Da war insbesondere der gerade in Ruhestand getretene OLG-Präsident aus Nürnberg, Herr Dickert, der treibende Kraft. Und die Justiz hat selber, glaube ich, zumindest auf gewissen Ebenen wahrgenommen, dass es da einen Leidensdruck gibt. Immer weniger Verfahren, immer höhere Verfahrensdauer. Und man hat in dieser Arbeitsgruppe eigentlich mal so sich hingesetzt und hat gesagt, wir gehen jetzt mal jeden einzelnen Schritt des Zivilprozesses durch und überlegen uns, was können wir da besser und anders machen. Und das Ganze war sehr stark getrieben von dem Thema Digitalisierung. Was können wir durch Technik anders oder besser machen. Und das führte dann in mehreren Iterationen zum einen zu 2 parallel zueinander laufenden Aktionen. Es lief zum einen diese Reformkommission, zum anderen lief die Arbeit der OLG-Präsidentinnen und Präsidenten weiter und gipfelte dann ein bisschen vor unserem Abschlussberichte in den sogenannten Münchner Thesen zur Zukunft des Zivilprozesses. Die sind jetzt nicht überall deckungsgleich, aber finden sich breite Überschneidungen zwischen diesen beiden Projekten. Und aus anwaltlicher Sicht kann ich sagen, Vieles, was da drin steht, ist gut und richtig. Allerdings setzt mir diese ganze Analyse immer noch nicht fundamental genug an.
Vielleicht setzen Sie da mal fort. Was würden Sie denn sagen, was jetzt noch, oder was verstehen Sie unter fundamental oder was haben Sie da vor allen Dingen im Auge?
Ja, vielleicht darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen zu meinem Lieblingsthema, dem Überlastungsparadoxon. Wir haben ja den Effekt beobachtet, seit 2002 habe ich immer die Zahlen betrachtet, aus ganz pragmatischen Gründen, weil sie seit 2002 in Excel-Format vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt werden. Von 2002 bis 2024 haben wir bei den Amtsgerichten einen Rückgang der Fallzahlen von 45%. Und wir haben eine glatte Verdopplung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 4,4 auf 8,8 Monate. Da braucht man keinen Taschenrechner, das sind 100%. Und bei den Landgerichten sieht's ähnlich dramatisch aus. Da ist der Rückgang so in der Größenordnung von 25%. Am Tiefpunkt waren es mal 30%, 2022, die Zahlen haben sich ein bisschen erholt. Und da haben wir eine Steigerung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Monaten im Jahr 2002 auf 17,5 Monate im Jahr 2024. Das sind 150%. Und das bei gleichbleibender Richterzahl. Es kommen jetzt aus der Justiz immer verschiedene Erklärungsmodelle. Teilweise wird behauptet, ja, die Richter machen ja viel andere Sachen, die werden ins Strafrecht und ins Familienrecht verschoben. Aber wenn man ein bisschen gräbt in der Justizstatistik, dann findet man beim Bundesamt der Justiz auch eine Statistik, die wirklich diese Belastungs- und Erledigungsquoten auf die Richter runterbricht, auf eine Arbeitszeitanteilstelle nach dem Komma. Und nein, das ist keine Erklärung. Also dieser Rückgang der Fallzahlen, der kommt fast eins zu eins in den Zivildezernaten an. Also der empirische Befund ist erstmal, gleich viele Richter machen deutlich weniger Verfahren in deutlich längerer Zeit. Und dann ist der zweite Erklärungsansatz, ja, die Verfahren sind komplexer geworden. Aber da, wo man die besonders komplexen Verfahren erwartet, und das hat auch Herr Greger, der bei Ihnen ja schon zu Gast war, in seiner Homepage in den Auswertungen der Statistik schon rausgearbeitet, da sind die Rückgänge überdurchschnittlich. Ja. Also wir haben bei den Kammern für Handelssachen einen Rückgang von 2/3, also -67%. Wir haben weniger Bausachen, wir haben weniger UWG-Sachen, wir haben weniger Gesellschaftsrecht. Wir haben auch deutlich weniger Beweisaufnahmen. Mir ist mal bei der Durchsicht von Entscheidungen für den ZPO-Block aufgefallen, dass der BGH immer häufiger das rechtliche Gehör verletzt sieht, weil eine eigentlich gebotene Beweisaufnahme unterlassen wurde. Und wenn man dann in der Statistik sieht, dann sieht man, dass vor gut 20 Jahren eben in 14 bis 16% der streitigen Verfahren eine Beweisaufnahme stattgefunden hat, heute nur noch in 8% bei den Landgerichten. Und es gibt Landgerichtsbezirke in dieser Republik, der wird in 1 bis 2% der Verfahren überhaupt noch eine Beweisaufnahme durchgeführt. Also das ist ja auch eigentlich die ultimative Komplexitätsreduktion, wenn ich keine Beweisaufnahme durchführe. Und dann wird behauptet, ja, früher kamen mehr Fälle, da waren auch mehr Fälle dabei, die einfach wegzuvergleichen sind. Ja. Und da ist ein bisschen was dran. Also bei den Amtsgerichten ist die Urteilsquote leicht gesunken. Also bei den Amtsgerichten stimmt das nicht. Da ist die Urteilsquote von so 24 auf 21% zurückgegangen. Bei den Landgerichten ist sie gestiegen von so 25% auf 30%. Das ist natürlich schon eine signifikante Steigerung von etwa einem Viertel. Aber wenn ich jetzt diese Urteilsquote beziehe auf die deutlich niedrigere absolute Anzahl von Fällen, dann heißt es, die Richter machen immer noch weniger Urteile, im Jahr 2024 als im Jahr 2002 gemacht haben. Und sozusagen mein Ceterum censeo in dieser ganzen Diskussion ist, wir können jetzt hier wunderbar am Reißbrett irgendwelche Reformen entwerfen, aber bevor wir nicht verstanden haben, welche Mechanismen hinter diesem Paradoxon stehen, dann laufen wir Gefahr, dass wir an den eigentlichen Problemen vorbei reformieren.
Im Anwaltsblatt habe ich gesehen, dass Sie kürzlich einen Bericht einer ZPO-Reformkommission aus dem Jahr 1961 ausgegraben haben, mit dem schönen Zitat, das glaube ich zu dem passt, was Sie gerade gesagt haben: Wo der Gesetzgeber eingreift, sollte er dies mit Vorschriften tun, deren Anwendung der Richter nicht ausweichen kann, damit sie nicht wie bei früheren Reformversuchen durch nachgiebige Praxis ihr Ziel verfehlen. Nachgiebige Praxis bei den Gerichten ist also schon nach Beobachtungen aus dem Jahr 1961 ein Grund gewesen, warum Reformen nicht immer das Gewünschte erreicht haben. Also das scheint ein auch schon damals bekanntes Phänomen zu sein. Aber wie kommt man denn dahin, habe ich mich gefragt, als ich das nochmal mir auf der Zunge zergehen ließ. Wie kommt man denn dahin, dass dann auch wirklich die gelebte Praxis bei den Gerichten dem entspricht, was denn jetzt eigentlich auf dem Papier steht in der ZPO?
Also wenn man sich die Geschichte der Zivilprozessreformen anguckt seit den 60er Jahren, dann haben die eigentlich alle drei Gemeinsamkeiten. Erstens, das Reformziel ist kürzere Verfahren. Zweitens, das Mittel der Wahl ist, wir schauen, wie wir das Verhalten von Parteien und Parteivertretenden steuern. Wir nehmen also die Parteien in den Blick und wir verkürzen im Zweifel Parteirechte. Stärkere Präklusionsvorschriften, nur noch den Einzelrichter statt der Kammer oder ganz schlimm 522 ZPO, die Zurückweisung der Berufung durch Beschluss. Und das Dritte, was sie alle gemeinsam haben, ist, sie haben ihr Ziel verfehlt, und zwar krachend. Das haben wir ja gerade gesehen, ne? Plus 150% Verfahrensdauer bei den Landgerichten. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir die Lehre daraus nicht ziehen und sagen, more of the same, als ob es auf einmal dann doch helfen würde. Und was wir wirklich nicht in den Blick genommen haben bislang ist, was sind eigentlich die Anreize, dieses Verhalten von Richtern steuern? Und die Annahme, mit der, glaube ich, alle in die Diskussion gehen, ist, ja, die Richter halten sich schon ans Gesetz. Und das ist eine hehre Annahme, aber sie ist halt empirisch angreifbar. Für den Zivilprozess gibt es jetzt hier keine Untersuchungen, aber es gab 2013 im Auftrag des Bundesverfassungsgerichts eine große Studie zur Compliance der Richter mit den Vorgaben über den Deal im Strafprozess. Und das war ja ein erschütternder Befund. Also das kann man im Tatbestand eines Bundesverfassungsgerichtsurteils nachlesen, dass sich ein Drittel der Richter nicht an die Vorschriften hält. Ja, und mehr als 50% der Richter nehmen einen nicht zustande gekommenen Deal nicht ins Urteil auf, obwohl sie es müssten. Ein Drittel macht Absprachen neben der Hauptverhandlung an den Vorschriften vorbei. Und warum sollten diese Richter nur gegen Vorschriften der StPO verstoßen? Vielleicht liegt hinter den zurückgehenden Beweisaufnahmen genauso eine fehlende Compliance der Zivilrichterinnen und Richter mit der ZPO. Und das klingt jetzt wahrscheinlich hart und klingt nach Richterschelte, aber bislang hauen sich doch beide Lager immer nur anekdotische Evidenzen um die Ohren. Ja. Wir jammern über Richter, die am Tag vor der mündlichen Verhandlung den Termin aufheben, die fünfmal den VT verschieben und dann kriegen wir als Retourkutsche ganz schlimme Geschichten unserer Kolleginnen und Kollegen erzählt. Aber ich glaube, das muss man wirklich mal empirisch und Teilen auch so, glaube ich, gruppendynamisch, gruppensoziologisch mal auch für die Richterschaft abarbeiten. Was incentiviert das interne System der Justiz? Und wir wissen ja alle, das, was man incentiviert als Verhalten, das bekommt man.
Also das ist sicherlich, wäre das eine gute Sache, da mal auch Empirisches dann auch in Angriff zu nehmen. Aber ich glaube andererseits auch, dass es schon ein bisschen mehr als ist als Anekdotisches, weil, also wenn man etwas länger schon auch an den Gerichten unterwegs ist, wie wir beide, eigentlich egal mit wem man sich unterhält, bestimmte Beobachtungen haben alle. Ja, und zwei haben Sie gerade schon angesprochen, nicht? Und das hat möglicherweise übrigens auch was mit den Vergleichsquoten zu tun. Also wenn man dann nach 2 Jahren überhaupt erst zum Verhandlungstermin kommt und dann auf ein unvorbereitetes Gericht trifft, dann ist das natürlich nicht so leicht mit dem Vergleich, wie das mal früher in den ja früher durchaus noch üblichen frühen ersten Terminen gewesen ist. Weil nach 2 Jahren sind ja unter anderem dann bei den Parteien auch schon Prozesskosten angefallen, die den Vergleich natürlich dann am Ende erschweren. Und auch den Mandanten dann nach 2 Jahren beizubringen, dass sie jetzt doch erheblich nachgeben sollen, ist oft auch schwieriger, als wenn das gleich am Anfang passiert mit der Belohnung, die dann ja kommt. Damit ersparen wir uns jetzt den langen Prozess. Wenn der Prozess eh schon lang ist, ist das dann eigentlich als Anreiz für einen Vergleich kaum noch denkbar. Also das ist das eine. Das andere haben Sie auch schon angesprochen, das fällt mir ja auch auf. Das hat es nach meiner Einschätzung so gut wie nicht gegeben, die verschoben, also das, da reden wir ja von gesetzlichen Fristen, nicht? Die verschobenen Termine und die dann auch ohne Begründung oder also jedenfalls oder nur mit einer floskelhaften Begründung, die ja dienstliche Gründe ist so ein gern genommener. Also wo man einfach sieht, die nehmen es mit den Fristen nicht mehr so genau.
Ja, ich habe ja das Überlastungsparadoxon als Paradoxon bezeichnet, weil man sieht ja wirklich, auch wenn man mit Freunden in der Justiz spricht, man sieht ja die Überlastung. Und ich hatte jetzt zum Beispiel zweimal ist er verschoben worden, beim dritten Mal kam das Urteil dann, dieses Phänomen. Aber das war ein Richter, der war in der mündlichen Verhandlung extrem gut vorbereitet, der hatte die Akte im Griff, der hat einen sehr gut begründeten Vergleichsvorschlag gemacht, als der dann nicht angenommen wurde, hat er eine Beweisaufnahme gemacht, auch sehr gründlich, sehr ausführlich. Bei dem kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er ohne Not den VT verschiebt. Das Urteil war dann auch weitestgehend zu unseren Gunsten. Also ich war mit diesem Richter sehr zufrieden. Aber in der Tat, ich muss dem Mandanten erklären, dass der VT verschoben wurde. Es war keine Begründung gegeben. Ich weiß nicht, war er erkrankt? Was auch immer, hatte eine EV auf dem Tisch gehabt, die vorging. Und das ist auch ein weiteres Element. Wir haben einfach viel zu wenig Kommunikation zwischen den Parteien und dem Gericht. Und wenn man mit befreundeten Richterinnen und Richtern spricht, die man vielleicht noch aus dem Studium kennt, wo man auch glaubt, deren Arbeitsethos einschätzen zu können, und hört dann aus deren Sicht die Schilderung der Belastung, dann ist ja das zweite Element des Paradoxons. Man sieht ja die Spuren der Überlastung in den Terminen, die erst in 2 Jahren kommen und in all diesen anderen Effekten. Aber nochmal zu diesem Punkt zurück, den Sie eben machten, mit den frühen ersten Terminen und dass erst mal 2 Jahre lang nichts geschieht. Ich glaube, aus anwaltlicher Sicht war es schön zu sehen in dieser Reformkommission, dass da auch auf der Justiz die Probleme ganz ähnlich gesehen wurden. Und es war zwar ein bisschen ein Ringen im Detail um den Vorschlag, aber wir haben jetzt, das ist aus meiner Sicht ein Kernvorschlag, schon so als Zielrichtung in der Reformkommission. Spätestens 6 Wochen nach der ersten Schriftsatzrunde muss das Gericht irgendetwas machen. Es muss einen Termin bestimmen, es muss einen Hinweisbeschluss erlassen oder es muss eine Verfahrenskonferenz mit den Parteien durchführen. Und eine Stoßrichtung, die sich durch die Reformvorschläge zieht, ist, das Gericht muss früher und aktiver proaktiv das Verfahren managen. Es muss viel früher Hinweise erteilen. Also ich habe dann immer auch, das ist, gehört zum Teil der anekdotischen Evidenz, gesagt, in den fast 30 Jahren kann ich die Hinweise, die ich vor einer mündlichen Verhandlung bekommen habe, an zwei Händen abzählen. Und wenn ich die abziehe, die sich auf die Zuständigkeit bezogen haben, bleibt nicht viel übrig. Ja. Und das, der zweite große Themenstrang, der sich durch den Bericht zieht, ist natürlich das Thema Ausschöpfen von Digitalisierungspotenzialen. Und dazu habe ich offen gestanden eine sehr zwiespältige Haltung. Ich glaube, dass da zum einen sehr viel brach liegt, aber ich glaube auch zum anderen, dass das so ein bisschen eine weiße Salbe ist. Die Digitalisierung oder noch besser in der Steigerungsform, die KI wird schon richten, dann müssen wir ja gar nicht so viel an uns selbst ändern. Und ich glaube, da ist die Erwartung, glaube ich, überzogen. So schnell wird man die Digitalisierungsprozesse nicht hinbekommen. Denn viele von diesen Prozessen hätte man schon längst machen können. Ja. Warum ist das Kostenfestsetzungsverfahren noch nicht automatisiert? Warum verbringen hochqualifizierte Rechtspfleger 70-80% ihrer Zeit beim KFB damit, Daten, die irgendwo im System schon sind, mangels Schnittstelle manuell zusammenzutragen? Und auch KI, also vieles, was die Justiz braucht, ist ganz schlichte Automatisierung. Da brauchen wir gar keine KI. Deswegen habe ich eigentlich so die Hoffnung, der Gesetzgebungsprozess könnte so in Stufen erfolgen. Also die Justiz könnte erstmal anfangen, die Dinge zu machen, die sie ohne ZPO-Änderung machen kann. Da gibt es vieles. Wir könnten dann einiges an der ZPO ändern, was in einer ersten Stufe in Kraft tritt, und könnten uns dann noch mal mehr Zeit nehmen, zum einen für die technische Seite und zum anderen aber auch so für mehr fundamentale Überlegungen und Untersuchungen. Also Thomas Riem aus Passau, der großen Hort der Rebellion, schlägt er vor, Tabula rasa, eine komplett neue ZPO. Es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir da sehr, sehr national unterwegs sind. Wir betreiben eigentlich so gut wie keine Prozessrechtsvergleichung und schauen nicht links und rechts, was funktioniert in den anderen Ländern besser oder weniger gut. Was können wir vielleicht von den Österreichern lernen oder von den skandinavischen Ländern?
Ja, mit Thomas Riem habe ich ja auch eine Folge aufgenommen, wo er genau auch das erläutert, was er meint mit der ZPO, der neuen ZPO vom Weißen Blatt, wie er das so schön formuliert. Nochmal kurz zurück zu dem schönen Zitat aus 1961. Vorschriften, deren Anwendung der Richter nicht ausweichen kann, sollten es nach Möglichkeit sein. Und eigentlich erwartet man ja von einem Richter, von einer Richterin, dass sie Vorschriften, die sie zu beachten hat, dass sie die nicht, also dass sie die auch einhält. Jetzt mal kurz so meine Beobachtung, die vielleicht manchen Richterinnen und Richtern ein bisschen sehr auf die Füße tritt, aber ich sage es trotzdem einmal. Also nach meiner Erinnerung, wenn ich an mein Referendariat denke, bei Gerichten und auch an Richterinnen und Richter, die ich zur damaligen Zeit kannte, also ein stressiger Job war der Richterjob eigentlich immer, wenn man ihn wirklich auch gründlich machen wollte. Das gab auch vor 30 Jahren Richterinnen und Richter, die haben es nicht so genau genommen, das mal beiseite gepackt, aber wenn man es ernst genommen hatte, dann war das schon ein stressiger Job. Also alle, an die ich mich erinnern kann, die den Job hatten in den 90er Jahren, also die haben schon ganz gut geächtzt auch. Jetzt gibt es heute ja die Tendenz, also aus unserem Beruf, aus dem Anwaltsberuf, gibt es eine eklatant hohe Zahl von Kolleginnen und Kollegen, die in ihren 30ern die Anwaltszulassung zurückgeben. Sie gehen zum Teil ins Unternehmen, sie gehen zum Teil in die Behörden, sie gehen aber auch zum Teil in die Justiz. Und dann hört man immer wieder, das sei doch viel leichter, das mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Richterberuf. Wenn ich das höre, frage ich mich manchmal, ob da nicht auch falsche Anreize gesetzt werden, in den Richterberuf überhaupt hereinzugehen. Also wenn man den Beruf wählt, weil man die Erwartung hat, man habe dort ein nicht ganz so belastendes Berufsleben, wie man das hat in den Anwaltskanzleien, dann kann das ja nur Enttäuschungen wecken, wenn dann von einem im Richterberuf verlangt wird, doch auch einer ziemlich stressigen Belastung ausgesetzt zu sein. Das frage ich mich manchmal, ob da nicht auch falsche Erwartungen geweckt werden bei den Bemühungen der Justiz, dort den Nachwuchs hereinzuholen.
Das mag sein. Ich glaube, die Beobachtung, dass wir Kolleginnen und Kollegen an die Justiz verlieren, die haben wir alle gemacht. Es gibt da allerdings dann auch Enttäuschungen. Und die Verweildauer in der Justiz unterliegt auch höheren Schwankungen als früher. Es gibt dann auch wieder Rückwechsler. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der knüpft zum einen an das an, was ich sagte, was sind die Incentives, ja? Wie incentiviere ich Richter? Zum einen beim Einstieg in den Beruf, aber dann auch später im Beruf. Welches Verhalten wird belohnt? Ja? Wenn ich nur auf Erledigungszahlen schaue, bekomme ich halt nur Erledigungszahlen und dann werden eben die Sachen, die schnell zu erledigen sind, erledigt. Aber im Median steigt dann doch meine Bearbeitungsdauer. Es gibt, glaube ich, aber auch gerade von der jüngeren Richterschaft eine starke Kritik an der kurzen Verweildauer in den Dezernaten. Wenn ich weiß, ich bin in 9 Monaten wieder weg, dann kann ich eigentlich eine komplexere Sache, brauche ich gar nicht erst anfangen. Und ich glaube, wir kennen auch alle diesen Effekt, dass wir Berichterstatterwechsel hatten, mehrfach während des Verfahrens, ja, dass eine Beweisaufnahme wiederholt werden muss, weil bis zum Zeitpunkt des Urteils kein ursprüngliches Mitglied der Kammer mehr da ist. All diese Sachen gibt es, die mögen auch aufgrund der höheren Teilzeitquote zugenommen haben. Das könnte die Justiz, wenn sie wollte, glaube ich, anhand ihrer Daten relativ leicht überprüfen. Wie generell die Justiz ja auf einem Datenschatz sitzt, den sie auswerten könnte, um etwas über sich zu erfahren. Also wenn man Richter ein bisschen provozieren will, dann kann man ja sagen, also Diesel war eine wunderbare Sache für euch. Also Diesel hat euch erstens wirklich viel, viel Geld in die Justizhaushalte gespült. Zweitens, die Dieselverfahren haben diesen freien Fall der Verfahrenszahlen gestoppt und so manchen Personalschlüssel gerettet. Und drittens, ihr habt einen Datenschatz. Also wenn die Justiz wirklich mal unter die Motorhaube gucken wollte und sehen wollte, wo funktioniert was, dann hätten sie zum ersten Mal in der Geschichte statistisch signifikant identische Verfahren mit identischen Schriftsätzen auf beiden Seiten vor jedem Landgericht der Republik. Und man könnte mit diesen Daten in Händen eines empirisch orientierten Wissenschaftler ist wahrscheinlich sehr, sehr viel über die Binnenstruktur der Justiz erfahren, wenn man es denn wollte, wenn man wirklich den Mut hätte, in den Spiegel zu schauen. Dann würde man zum Beispiel auch sehen, wie sind regionale Unterschiede, vielleicht sogar, wenn man es anonymisiert auf die einzelnen Richter runterbricht, wie verhalten sich unterschiedliche Alterskohorten von Richtern, das könnte man sich alles mal gründlich anschauen.
Mit welcher Zielrichtung? Also wenn Sie anschließend sagen, also mit Reformen in der ZPO ist nicht genug getan, was würde man ansonsten für Instrumentarien haben, um aus mehr empirischem Wissen dann auch die richtigen Konsequenzen zu ziehen? In welche Richtung denken Sie da?
Ja, eine Sache, die mir einfällt, ist zum Beispiel der Einzelrichter wirklich effektiver als die Kammer? Ja? So aus dem Bauch heraus könnte man sich auch denken, dass Kammersachen à la longue schneller durchlaufen als Einzelrichtersachen. Wenn man sie gut und gründlich vorbereitet und gerade wenn man so Repeat-Business hat wie diese, wenn man das in die Kammer nimmt und da so eine Kammerlinie entwickelt, kommt man vielleicht schneller damit zurecht. Könnte man zum Beispiel überprüfen. Aber nochmal auf dieses 61er-Zitat zurückzugehen. Wir haben natürlich immer das Spannungsverhältnis, wie in Anführungszeichen sanktioniere ich richterliches Fehlverhalten. Wir wollen ja zu Recht die richterliche Unabhängigkeit nicht einschränken. Wenn es um anwaltliches oder Parteiverhalten geht, kommt in so einer Kommission natürlich von der Justizseite immer die Frage, und was ist Sanktion? Was ist, wenn die sich nicht dran halten? Und wenn man dann die spiegelbildliche Frage stellt, ja, Sanktionen kann es nicht geben, darf es nicht geben. Man muss wahrscheinlich sich überlegen, was ist wirklich noch Kernbereich richterliche Unabhängigkeit, ja? Und was kann man vielleicht doch guten Gewissens in irgendeiner Art und Weise sanktionieren? Und das Zweite ist, wenn ich aus guten Gründen richterliches Verhalten nicht sanktioniere, dann muss ich den Parteien Werkzeuge an die Hand geben, um diese Defizite, die dadurch entstehen, zu kompensieren. Nochmal auf mein Lieblingsbeispiel mit den Beweisaufnahmen zurückgehen. Wenn ich einen Richter habe, der keinen Beweisbeschluss erlässt, obwohl er eigentlich einen Beweisbeschluss erlassen müsste, und ich dieses Verhalten aber nicht sanktioniere, weil es Kernbereich richterlicher Tätigkeit ist, dann muss ich halt der Partei die Möglichkeit ergeben, die Beweisaufnahme zu erzwingen. Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde wie in einem Common Law System, ja, dass ich einfach dann mit den Zeugen in die mündliche Verhandlung komme und sage, so, das sind die Zeugen und die hörst du dir jetzt an, Herr Richter. Aber das wäre so ein Kompensationsmechanismus für die fehlenden Sanktionen bei fehlender richterlicher Compliance.
Da fällt mir ja gleich ein schönes Beispiel ein zu den Beweisaufnahmen, wo ich auch manchmal denke, also das müsste man da müsste man eigentlich mehr tun können, als das dann in der Berufung anzugreifen, sofern es überhaupt noch ein Rechtsmittel gibt. Wettbewerbssachen. Wenn ich meinen jüngeren Kollegen erkläre, dass wenn das Verkehrsverständnis streitig ist, dass dann eigentlich ein Gutachten eingeholt werden muss, dann, also auch wenn sie Wettbewerbsrecht schon viel gemacht haben, wissen die das oft gar nicht, weil es gar nicht mehr vorkommt. Also es gibt eigentlich kein Thema der Welt, wo sich nicht eine Kammer oder ein Senat dann auch für sachkundig befinden, obwohl es manchmal einfach, also an den Haaren herbeigezogen ist, wenn sie dann behaupten, also bei irgendeinem technischen Spezialthema, in dem es im Wettbewerbsprozess gibt, dann also zu den angesprochenen Verkehrskreisen zu gehören. Das ist so ein Beispiel, das mir einfällt, wo das eigentlich nur noch graue Theorie ist, aber in der Praxis gar nicht mehr vorkommt, dass dann da tatsächlich mal das Verkehrsverständnis begutachtet wird. Ist mir jedenfalls in den letzten 20 Jahren ist mir das nicht mehr untergekommen.
Ja.
Und da wäre das sicherlich eine gute Sache, wenn man dann einen, also so ähnlich wie bei der Befangenheit eigentlich, wenn man dann noch eine Instanz darüber hätte, um erst einmal zu überprüfen, ob die Instanz darunter ihre zivilprozessuale Arbeit richtig macht. Ja, wobei ich mich jetzt gleichzeitig im Hinterkopf frage, ob Befangenheitsanträge gutes Beispiel sind, weil wir natürlich wissen, dass die in der zweiten Instanz meistens gehalten werden. Also um jeden Preis jedenfalls. Man versucht, sie zu halten. Aber das wäre sicherlich eine gute Sache, da dort vorzubeugen. Und mit den, ja, wenn man sich mal auch mal, wenn ich mir mal Revue passieren lasse, Beweisaufnahmen, da fallen mir tatsächlich auch Gerichte ein, von denen ich mal annehme, dass sie eher unter den 1-2% sind, die Sie vorhin genannt haben. Also wo es einfach faktisch, ja, das ist ein Ereignis. Ich nehme manchmal junge Kollegen mit zu einer Zeugenbefragung, weil ich sage, da könnt ihr mal eine Zeugenbefragung erleben, weil das kommt einfach ansonsten jahrelang auch oft in deren Berufsleben gar nicht vor, obwohl sie dauernd Verfahren führen, nicht? Ja, und das muss man ja auch erstmal lernen und dazu brauchen wir erstmal das Material auch. Und es kommt tatsächlich viel, 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 viel weniger vor, nicht?
Generell kommt das Thema Zeugenvernehmung und Glaubwürdigkeitsbewertung kommt ja in der Ausbildung nicht vor. Und dennoch kann es jeder Richter. Kraft Ernennung. Mit der Ernennungsurkunde kommt die Fähigkeit, einen Zeugen zu vernehmen, seine Aussage verzerrungsfrei ins Protokoll zu diktieren und dann die Glaubwürdigkeit zu würdigen. Ja. Das vielleicht so ein Nebenkriegsschauplatz ist ja auch das Thema Wortprotokoll. Ja. Ich habe mal in einer Diskussion einen Richter am Bundesgerichtshof erlebt, der gesagt, nein, also das deutsche System, dass der Richter das richtig zusammenfasst und diktiert, das ist perfekt, wenn es denn richtig gemacht wird. Die meisten Kollegen können es bloß nicht. Also kein Grund, die ZPO zu ändern und vielleicht ein Wortprotokoll zuzulassen. Aber diese Beweisaufnahmen, also das Thema hat mich jetzt wirklich in den letzten Wochen, Monaten immer wieder beschäftigt. Die haben noch eine zweite Eigenschaft. Sie schwanken regional unheimlich. Ja. Und diese regionalen Schwankungen sind aber jetzt im Zeitverlauf sehr ausgeprägt. Also es gibt OLG-Bezirke, die sind immer im oberen Viertel der Beweisaufnahmequote. Und es gibt OLG-Bezirke, die sind immer im letzten Quartil. Also es scheinen sich so regionale ZPO-Verständnisse auszuprägen. Aber die Spannbreite ist halt so brutal. Und dann haben sie halt in einem OLG-Bezirk eine 20 bis 30-fach höhere Wahrscheinlichkeit einer Beweisaufnahme als im OLG-Bezirk nebenan. Und da könnte man sich auch fragen, ist das noch mit der Einheit der Rechtsordnung vereinbar, wenn ich in Hamburg so gut wie keine Beweisaufnahmen habe und in Bamberg in jedem dritten bis vierten Verfahren?
Da fällt mir auch noch jetzt wieder eine kleine Boshaftigkeit ein, die ich aber jetzt einfach auch mal loswerden muss. Es verhält sich ja so, dass es jetzt, also Zeugenbeweis ist ja jetzt notwendig oder ist ja nicht notwendig. Nach der Regel ZPO, da gibt es ja ohne Zweifel Grauzonen. Also wo man das so sehen kann und wo man es auch nicht so sehen kann, wenn man möchte. Was mir auffällt, ist, dass ich es des Öfteren erlebe, dass die Gerichte ein völliges Desinteresse am Sachverhalt haben. Die sind gar nicht neugierig. Ja, sondern sie schauen eigentlich nur, wie sie die Sache irgendwie möglichst schnell vom Tisch bekommen. Und wenn man nicht neugierig ist, dann hat man natürlich auch gar kein Interesse daran, mal einen Zeugen zu hören. Ja, während es gibt eigentlich dann auch so Richterpersönlichkeiten, die diese Neugier noch haben. Ja, und die dann vielleicht auch in Fällen, wo sie auch darauf verzichten könnten, dann eben doch nochmal die Parteien anhören und dann auch mal die Zeugen sich anhören. Das hat, glaube ich, auch etwas einfach mit dem Interesse eigentlich daran zu tun, was denn jetzt eigentlich tatsächlich der Sachverhalt in dem jeweiligen Fall ist.
Ich erinnere mich noch sehr gut in einem der ersten größten internationalen Fälle als junger Anwalt, war auf unserer Seite auch so ein erfahrener Senior Partner einer New Yorker Kanzlei beteiligt und er sagte irgendwann zu mir, Peter, German judges are all about fact avoidance. Und damals habe ich die deutsche Justiz vehement verteidigt. Aber heutzutage würde ich mich diesem Diktum anschließen. Er sagte dann, um mich zu trösten, die Franzosen seien noch schlimmer. Aber ich glaube, da ist was dran. Ja? Und ich glaube, das ist auch wirklich eher ein Thema, dem man sich fast so gruppendynamisch oder gruppensoziologisch nähern muss. Wenn Sie in eine englische oder amerikanische Law School gehen, da finden Sie einen großen Abschnitt in der Bibliothek, da ist Civil Procedure. Daneben steht ein zweites Regal, das ist genauso dick, da steht Evidence drüber. Bei uns findet man kein Lehrbuch über Evidence und die Beweisaufnahme spielt in der akademischen Ausbildung an der Uni keine Rolle. Sie ist auch Es spielt im Referendariat keine Rolle. Sie spielt in der ZPO auch eine nur untergeordnete Rolle. Wir haben ja relativ wenig Regeln dazu. Und man kann schon sagen, die ZPO, so wie sie gehandhabt wird, gibt den Richtern viele, in meiner Einschätzung zu viele Möglichkeiten, Fact Avoidance zu betreiben. Und natürlich ist die Relationsmethode, wenn man sie richtig einsetzt, schon sehr effizient. Aber ich gehe ja immer mit einem Vorverständnis an meine Relationstabelle. Also Vorverständnis und Methodenwahl. Und unsere Kollegen aus dem Common Law, die würden sagen, der Richter weiß doch noch gar nichts über den Fall. Der muss sich doch erstmal die Evidence anhören. Der muss doch erstmal eine Beweisaufnahme durchführen. Und dann mag er einsteigen in die rechtliche Analyse.
Passend dazu, vielleicht als letzte Frage, in dem Gespräch mit Thomas Riem, das ich hatte, gehörte zu den Dingen, die Thomas Riem besonders kritisch sah, auch der Beibringungsgrundsatz. Also er äußerte doch auch Sympathie dafür, den doch aufzuweichen und dem Gericht und dem Zivilgericht auch Aufklärungsaufgaben zu geben. Viel weiter sind wir nicht gekommen. Das ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig zu hören. Und ich habe ganz ehrlich gesagt da jetzt gar keine Meinung dazu. Haben Sie eine Meinung?
Jein. Es kommt drauf an, juristische Antwort. Ich glaube, so eine richtige Amtsermittlung kann ich mir auch nicht vorstellen im Zivilprozess. Ich bin mehr so auf einer vermittelnden Ebene unterwegs. Ich glaube, in ähnlicher Art und Weise, wie ich früher die deutschen Richter vor dem Vorwurf der Fact Avoidance verteidigt hätte, bin ich in dieses Berufsleben gestartet mit der Annahme, oh, Discovery. Discovery ist des Teufels, ja. Also die Pflicht, belastende Dokumente herauszugeben. Und ich glaube, es könnte schon viel helfen, wenn wir da unseren ganz strikten Grundsatz, wir machen keine Discovery, wenn wir den aufgäben. Und da sieht man auch wieder mal sehr schön den Unterschied zwischen Law in the Books und Law in Action. Wir haben ja irgendwann mal den 142 ZPO ein bisschen geöffnet für eine Möglichkeit der Urkundenvorlegung. Ich habe diesen Antrag immer wieder gestellt. Er ist nie positiv beschieden worden. Und er wird ja auch nicht während des Verfahrens beschieden, allenfalls implizit, sondern irgendwann dann mal im Urteil. Und ich würde dafür plädieren, die Urkundenvorlegung in 142 zu erweitern und zu schärfen und vielleicht auch noch in der Instanz mit einem, wie auch immer, ausgestalteten Rechtsmittel zu versehen, damit man wirklich in der ersten Tatsacheninstanz fundierte Entscheidungen darüber bekommt, ob oder ob nicht vorgelegt werden muss. Ich glaube, die Exzesse der Amerikaner haben natürlich ihren Grund noch in vielen, vielen anderen Randbedingungen des Rechtssystems, insbesondere in der fehlenden Kostentragung, selbst im Unterliegensfall. Und ich glaube, wir könnten in unserem System die Exzesse, die man in den USA beobachtet, sicherlich einhegen, aber könnten damit schon einen großen Schritt kommen in Richtung einer höheren materiellen Wahrheit im Zivilprozess.
Das war dann ein besonders hübsches Beispiel, ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, die Urkundenvorlage nach 142. Ich habe mich auch daran gewöhnt, dass die nur auf dem Papier steht. Ja, aber das ist natürlich tatsächlich auch ein weiteres Beispiel dafür, dass es das eine ist, neue Vorschriften in die ZPO aufzunehmen, man aber eben nicht wie selbstverständlich erwarten darf, dass die dann auch in der richterlichen Praxis mit Leben erfüllt werden. Ja, und das bekräftigt dann wieder die Richtigkeit des Satzes aus dem Jahr 1961 noch für die heutigen Zeiten, dass Vorschriften ändern allein nicht die Defizite beheben wird, die wir halt im Zivilprozess doch alle vielleicht mit unterschiedlichen Akzenten, aber ziemlich einheitlich beobachten. Lieber Herr Berth, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dass wir damit unsere 2025er kleine Reihe zum Zivilprozess abrunden konnten. Und ja, herzliche Grüße nach Aschaffenburg.
Vielen Dank und es war mir eine große Freude, hier Gast sein zu dürfen.
Klasse.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.